Würdest du das auch ganz hoch machen? Ganz hoch machen. Ganz, ja, bitte.
Jetzt kriegen schon manche Angst, wenn die die Notiz hier sehen. Ja, fangen wir frisch an. Auch guten Morgen von mir natürlich. Mir ging es auch wie im Benji. Ich habe auch die Gegenwart Gottes gespürt, vielleicht ihr auch. Und dann ist auch mal gut, ein bisschen runterzufahren oder mal das Gas rauszunehmen. Ja. Wenn Gott zu uns spricht, hat es immer positive Gründe. Er hat gesagt, es ist eine zweiseitige Beziehung. Er ist ein heiliger Gott. Wir haben das gesungen jetzt ein paar Mal. Und er hat gesagt, wir sollen hingehen in alle Welt. Gerade jetzt an Weihnachten sind Leute ja empfänglich für Botschaften, für gute Botschaften. Ja, es geht in diesem zweiten Teil des Themas heilig, normal, normal, heilig. Um, auch die Lieder haben es ja gesagt, um eine fröhliche Nachfolge Jesu, eine Nachfolge einem heiligen Gott hinterher. Unser Gott ist heilig, das haben wir gesungen. Und trotzdem, was für ein Vorrecht ist es, mit so einem heiligen Gott eine frohe Beziehung zu haben und rein vor ihm zu stehen und zu wissen, da ist nichts zwischen uns. Jesus hat alles gemacht. Ich möchte auf jeden Fall nochmal, dass es heute nicht einen schrägen Fokus bekommt zu dem, was ich sage. Es ist alles in Liebe gemeint. Es ist alles positiv gemeint. Und ich hoffe natürlich auch ganzheitlich gemeint. Denn das hat uns ja, wir haben unten gebetet, dass der Heilige Geist heute durch Weissagungen redet. Und er hat geredet. Es sind immer zwei Seiten einer Beziehung. Gott hat alles getan. Heute wird es darum gehen, was wir diesem liebenden Gott gegenüber zurückgeben können. Ich versuche jetzt einen aktuellen Einstieg. Mal schauen, ob ich es hinbekomme. Ich war ziemlich bewegt durch die Verabschiedung von Frau Merkel, Zapfenstreich. Vielleicht hat es der eine oder andere auch geschaut. Hochspannend, da hast du nicht viel gesehen. Ein paar Leute, die Trompete blasen etc. Sie ist da gesessen, kalt und so weiter. Gut. Die Bundeswehr hat sie verabschiedet als Kanzlerin, aber eine Sache ist mir schon nachgegangen. Dann natürlich kommt der, was für der Hauptmann kommt vor, Helm ab zum Gebet, preußisch-deutsch und so weiter, vielleicht habt ihr es angeguckt. Der nimmt den Helm ab, Frau Merkel steht auf Und dann wird sie, und auch die Kommentatoren haben das gesagt, relativ innig. Sie zeigt ja seltenst Emotionen, jetzt öffentlich vielleicht gar nicht mehr, aber da, man hat schon gesehen, eine gewisse Innerlichkeit, und sie hat dann sich ein Lied gewünscht und das hat mich schon bewegt. Es ist eins der meistgespielten, vor allem in der neuen Welt, USA und so weiter, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Christus offenbart. Jetzt nichts gegen die Moderatorin ohne Namen. Ihr ist natürlich nichts Besseres eingefallen. Ja, heutzutage, das gilt auch für Moslems und für alle anderen. Aber das Lied heißt, ich möchte es mal ein bisschen was wahr sagen, ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Christus offenbart. Das hat sie sich ausgesucht. Sie ist Pastorentochter, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Egal, ob sie gläubig ist oder nicht, aber sie hat sich ein Lied ausgesucht, neben den anderen, die sie so hat spielen lassen. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Christus offenbart. Und dann geht es weiter, ein paar Verse, und dann der Liedschreiber. Ich will, anstatt an mich zu denken, in Jesu Liebe mich versenken. Das heißt, wir haben heute von ganzheitlich gesprochen, von ganz ihm nachfolgen. Das ist was anderes als religiös zu sein. Das ist was anderes als ein bisschen fromm. Das heißt, ich folge ganz mit meinem Leben diesem heiligen Christus nach. Ich will, anstatt an mich zu denken, im Meer der Liebe mich versenken, emotional natürlich, sicher jetzt schwäbisch nüchtern, jetzt komm mal wieder runter und so weiter. Gut, man kann das sagen, aber wisst ihr, wer das Lied geschrieben hat? Wahrscheinlich die meisten wissen es ja. Zinzendorf, das kommt von den Brüdergemeinden aus Mähren, Böhmen. Das ist eine der mächtigsten Missionsbewegungen, die es überhaupt jemals gegeben hat. Und ich habe mir so, während ich da stand, einen Sarg hingemalt. Der Giovanni hat es gesagt. Was waren das für Leute? Die haben Tag und Nacht gebetet, wirklich 24 Stunden Gebet, 1750 plus minus. Und die sind nach Nordamerika, Südamerika ausgewandert, haben ihren Sarg mitgenommen. Ist ja wahrscheinlich bekannt. Das heißt, es waren Familien, da haben kleine Kinder und Vater und Mutter. Sie wussten, sie kommen wahrscheinlich wieder zurück, haben ihren Sarg auf die Reise mitgenommen. Und mich hat es bewegt. Das ist doch was Ganzes. Gott will, wenn wir schon wollen, wir wollen ganz von ihm gesegnet sein. Aber das waren Leute, die haben sich ihm ganz hingegeben. Und wenn ich das jetzt hier so sage, natürlich, ich bin, wer bin ich, dass ich heute das überhaupt sage, denke ich mir manchmal. Aber wir sind auf dem Weg, jeder von uns, und der Herr will uns wirklich in vielleicht ein neues Bewusstsein hineinbringen, dass er heilig ist und wir uns ihm auch anpassen sollten. Gut, also eine kurze Wiederholung, sonst, wie gesagt, kann es schräg werden. Wir haben es mit dem heiligen Gott zu tun, der uns in Christus aber heilig gemacht hat. Und wenn wir da jetzt bitte, wenn der Daniel, der ganz heutzutage einen tollen Job macht, wenn du mal die Folie 1 bitte auflegst nochmal, einfach zur Erinnerung, 1. Petrus 2, Vers 9, bitte? Okay, das heißt eben, ihr seid die Heiligen Gottes, ihr seid der Tempel, ihr seid Gottes Eigentumsvolk. Und ich habe mal den Spaß gemacht, jetzt in der Vorbereitung, ein, zwei Briefe von Paulus aufzuschlagen. Jetzt hier steht es, aha, Römer, nochmal klar, wir sind die Heiligen Gottes. Er hat uns geheiligt und hier steht es. An alle geliebten Gottes berufenen Heiligen in Rom, Gnade euch. So fängt der Römerbrief an. Also an uns Heilige. Wir sind die Heiligen. Auch wenn wir vielleicht nicht immer so unterwegs sind, wie es diese mährischen Brüder und vielleicht nicht ganz so konsequent, der Herr geht mit uns einen Weg. Er hat sie damals dazu berufen, heute geht er mit uns einen anderen. Aber wir müssen mit ihm unterwegs sein. Hier genauso 1. Korinther. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen. Das sind keine Speziellen, das sind auch keine Nikoläuse und so weiter oder wie die Heiligen halt alle so heißen, sondern das sind du und ich. Wir sind die Heiligen Gottes. Und wir sind deswegen heilig, weil er sich entschieden hat, in einer Beziehung mit uns zu leben und uns seinen Heiligen Geist zu geben. Und dieser Heilige Geist, von dem gesagt, wird gesagt, er bleibt in euch und wird in euch sein. Er wird euch auch nicht verlassen. Also, wir sind Heilige Gottes. Er hat uns zur Heiligkeit berufen. Er hat uns geheiligt. Und da gibt es auch nicht viel hinzuzufügen. Dann hat er uns frei gemacht. Aber hier haben wir es. Ihr seid anders. Ihr seid ein heiliges Volk. In sein Licht hat er uns berufen. Ein geheiligtes Volk. Ja. Und das Ganze hat noch einen viel größeren Bezug. Wir folgen dem Lamm Gottes nach, das die Sünden der Welt wegnimmt. Aber wenn ihr in der Offenbarung lest oder auch die ersten Kapitel des Epheserbriefes, dann stehen da irre Sachen. Vor Grundlegung der Welt, wir beten das Lamm an, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, geistlich gesehen. Das heißt, in der Offenbarung wird uns klar, die ganze Menschheitsgeschichte ist darauf ausgerichtet und das wusste Gott natürlich von Anfang an, als er die Erde erschaffen hat. Der Mensch wird fallen, jeder wird Erlösung brauchen und das Lamm war vor Grundlegung der Welt Jesus schon ersehen, dass er für dich und mich stirbt. Das ist also, wie gesagt, mehr als jetzt hier ein bisschen fromm zu sein, sondern da ist ja ein ganze, sozusagen das ganze Universum, die ganze Menschheitsgeschichte drin. Vor Grundlegung der Welt wurde das Lamm Gottes schon ersehen, dass er die Welt, die Sünde der Welt trägt. Also, heilig, wir sind heilig, wir haben eine Beziehung, der Heilige Geist lebt in uns. Wir machen den Unterschied, wenn wir ihm nachfolgen. Und wir sind Teil eines großen Planes, die Erlösung der ganzen Welt. Wir sind durch seine Heiligkeit, dadurch, dass er in uns lebt, auch befreit von eigenen Werken. Und da nochmal die Betonung aus Galater 5, die Betonung der Freiheit. Galater 5, 11, ich habe es letzte Mal gesagt, da wünscht sich Paulus und mit ihm der Heilige Geist, wollte Gott, dass die, die euch anders lehren, nämlich gesetzlich irgendwelche Gebote erfüllend, wollte Gott, dass sie ausgerottet würden. Ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Das ist unsere Berufung in Christus und auch zu einer Freude. Zu einer Freude, einem heiligen Gott nachzufolgen, in aller Freiheit, ohne Gesetzle. Ich betone es deswegen so stark, weil im zweiten Teil heute wird es um ein paar Dinge gehen, die wir dann eben doch zu tun haben. Und es ist kein Widerspruch. Wir sind zur Freiheit berufen und alle, die was anders predigen, oder jegliche Prägung auch in dir, die dir was anders sagt, wie es auch mir übrigens sagt, dass ich ja doch noch ein bisschen was machen könnte, die ist nicht vom Herrn. Das ist von der Welt, das ist vielleicht unsere Psyche, wahrscheinlich beides, und von Satan. Du wirst nichts hinzufügen können. Du bist geheiligt und gereinigt durchs Blut und dein Stand wird sich nie verändern. Und du wirst auch nicht durch irgendwelche religiösen Übungen oder durch Frömmigkeit dem was hinzufügen. Die Bibel sagt, der sei verflucht, der euch anderes lehrt. Und dann, dass es nicht ganz so schwer wird, mir gefällt der Kollege immer noch, hast du das Bild von diesem Sportler? Sieht so ein bisschen ähnlich wie mir. Gucken wir mal. Ja. Mir hat es einfach gefallen, dass es ganz so ist. Ich meine, das ist doch so, jemand, der sich abmüht und kämpft und tut und macht und fastet und betet, alles schön und gut, darum wird es auch heute gehen. Aber in den Stand der Heiligkeit, da wirst du dich nie reinjoggen können und dich noch so verkrampfen und machen und tun. Du wirst es sowieso nicht schaffen. Du brauchst Jesus, der dich heiligt. Also kein Abkrampfen, kein noch so fromm sein, sondern fröhlich den Herrn machen lassen. Jetzt kommt aber die Erweiterung. Und zwar, ich habe mir lang das Bild überlegt, das ist nicht die zweite Seite der Medaille, weil das wäre ja auch irgendwo ein Fake. Jetzt kommt das Kleingedruckte. Ja, erstmal Jesus glauben und dann, aber dann, da muss ich aber schon was machen. Nee, es ist auch nicht das in so einem Vertrag. So, jetzt glaubst du, bist in der Gemeinde und so weiter und jetzt geht aber das Schaffen los. So ist es nicht gemeint. Aber was ich jetzt sage, Teil 2, das Thema heilig normal, normal heilig, es ist die normale Erweiterung dessen, was sich aus dem Ganzen ergibt, aus der Beziehung zu einem heiligen Gott, der uns liebt und der will, dass wir ihn lieben. Und der uns auch ein gutes, frohes Leben geben will. Wir sind geheiligt, geheiligt worden, passiv durch ihn. Und daraus ergibt sich aber, ergeben sich Konsequenzen. Und da würde ich gern, das ist die Kernstelle von heute, Folie 3, Hebräer 12, 14. Ich lese da mal ein paar verschiedene Übersetzungen vor. Hebräer 12, 14, und jetzt kommt vielleicht der Schock für manche. Jagt dem Frieden, versucht mit allen Menschen Frieden zu leben und bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen. Denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Andere Übersetzungen sagen, und es ist klar, was gemeint ist, ohne Heiligung, ohne dass wir aktiv in Heiligkeit ihm nachfolgen, sagt das Wort Gottes, werden wir den Herrn nicht sehen. Und damit ist natürlich nicht gemeint, er wird sich von hier auf Erden uns fernhalten, das auch. Aber damit ist schon der ewige Tod gemeint. Ohne Heiligung, ohne dass wir uns bemühen, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Ich lese ein paar andere Übersetzungen. Setzt alles daran, das ist Hoffnung für alle, mit jedem Menschen Frieden zu haben und so zu leben, wie es Gott gefällt. Sonst werdet ihr den Herrn niemals sehen. Oder die neue Genfer Übersetzung. Bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Das ist jetzt also die Hinzufügung. Und es ist kein Widerspruch. Wie kann ich behaupten, ich kenne diesen heiligen Gott, der Heilige Geist lebt in mir, ich habe eine Beziehung und ändere mich aber keinen Deut? Ist doch genauso wie in der Liebe, in einer Liebesbeziehung. Du kannst natürlich 10-mal sagen, ich liebe dich und Smileys versenden und meine Lieblings-Emoji, so Kuss, kriegt jeder ungefragt, umsonst. Und trotzdem es den anderen nicht spüren lassen. Liebst du ihn dann wirklich? Weiß der andere, dass du ihn liebst? Die Bibel ist eindeutig. Ohne Heiligung und aktives Ganzes im Nachfolgen wird niemand den Herrn sehen. Denn letztendlich zeigt es ja, ganz so ernst meinst du es ja doch nicht und glaubst du wirklich an ihn? Wie bringt man das Ganze jetzt zusammen? Ich habe es gerade versucht zu illustrieren im Bild der Liebe. Es hat aber vor allem, meine ich, mit Glauben zu tun. Es ist auch nichts Kompliziertes. Ich habe letzten Sonntag dem Jochen gesagt, um was es heute geht. Und er sagt, oh, wie kriegst du denn das jetzt zusammen? Da bin ich ja gespannt. Einerseits heißt es, wir sind geheiligt und heilig. Und jetzt heißt es, ohne unsere aktive Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Es kann nicht kompliziert sein. Das Evangelium und das Wort Gottes muss doch so verständlich sein, dass auch der Analphabeten, andere Kulturen, dass sie es verstehen können, auch einfachere Menschen. Es kann nicht kompliziert sein. Und wahrscheinlich ist euch alles klar, ich habe ein bisschen lang gebraucht. Aber es ergibt sich eben aus dem, was Glaube nach Neuem Testament eben ist und was Jesus mit Glauben gemeint hat. Das ist eben nicht so, da hocken, glauben wir das halt auch noch. Jetzt nur Fun Fact, ich weiß nicht, Jordan Peterson kennt er vielleicht nicht, ich kenne ihn so gut wie gar nicht, aber wenn ich mittags meine kleine Kaffeepause mache, dann tue ich aber rum YouTube und dann gucke ich süße Katzenbilder und wahrscheinlich habe ich irgendwann mal irgendwas mit Jesus eingetippt. Und da kam, weil ich auch ein bisschen geschichtlich noch ab und zu was angucke, da kam ein Vorzeigeprofessor, Jordan Peterson. Ob ihr ihn kennt oder nicht, 1000 Millionen Klicks, wohl einer der bedeutendsten Redner da auf dem YouTube. Und da steht als Unterschrift, ich habe kurz reingeschaut, ich bin erstaunt, dass ich an Jesus Christus glaube. Ein hochgradiger Philosoph und Skeptiker, aber irgendwo hat er historisch schon gefolgert, also den Jesus wird es ja gegeben haben, Auferstehung, wenn man sich die Weltreligion Christentum anschaut und so weiter. Aha, ich glaube ja schon an Jesus und man sieht ja sogar, wie er weint. Ich glaube an Jesus. Ist das Glaube an Jesus? Das ist nicht Glaube an Jesus. Zu glauben, dass er auferstanden ist, natürlich, das ist doch unser Fundament. Aber mit Glauben im Neuen Testament ist doch viel mehr gemeint, als nur das Abnicken. Ich bin schon gläubig. Schauen wir uns mal Folie 4 an. Hebräer 11, 1. Da gefällt mir natürlich hier die gute alte Elberfelder. Ich habe auch noch ein paar andere Übersetzungen. Such dir deine aus. Ich mache trotzdem meinen Punkt. Der Glaube ist aber eine Verwirklichung oder Grundlage dessen, was man hofft. Eine Basis. Ein Überführtsein oder im Griechischen auch ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist ein Überzeugtsein. Es ist die Grundlage dessen, auf eine Basis auf, für das, wo du überhaupt lebst, wo du dich aktiv hineingibst und ein Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. Es ist also, wie gesagt, mehr als, dank Luther und so weiter, wissen wir, durch Glaube sind wir gerecht. Aber es ist eben kein so ein passiver Dasitzglaube, ich bin halt so und ich glaube schon. Versteht ihr? Denn es geht hier weiter und da lese ich einfach zufällig hier aufgeschlagen, Hebräer 11. Durch Glauben bereitete Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch zu empfangen war und so weiter empfangen hat, durch Glaube baute er eine Arche. Durch Glaube, der ist also nicht da gesessen und sagt, die Flut wird schon kommen und jetzt gucken wir mal. Sondern durch Glaube hat er etwas gemacht. Oder geht es weiter? Abraham, als er von Gott gerufen wurde, gehorsam. Glaube und Gehorsam ist hier zusammen. Durch Glaube war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus. Das heißt also, der Hebräerbrief sagt ganz klar, wenn du glaubst, ihr könnt ja, 20 Leute werden auf 10 aufgeführt, eindeutig immer der Beleg, sie haben geglaubt und haben dann aber was gemacht. Und es ist doch klar, wenn ich eine Liebesbeziehung zu einem Gott habe, der mich heiligt, geheiligt hat, dann bin ich das doch ihm auch schuldig. Das sagt sogar die Bibel, Neue Testament, ich weiß nicht an welcher Stelle. Sind wir schuldig, so zu wandeln, wie er gewandelt ist? Wir sind es ihm schuldig. Und dann eben noch die letzte Folie, was das angeht. Jakobus 4, Vers 17 ist Folie 4b. Und das ist ja das große Thema Glauben und Werke. Es reicht nicht nur Glauben zu haben, Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos. Versteht ihr? Das ist jetzt die logische Hinzufügung. Also mir leuchtet es ein. Ich kann nicht glauben, Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen, für meine Sünde, hat sich schlagen, bespucken lassen, ist nackt dort gehangen. Naja, und ich glaube es halt und jetzt gucken wir mal. Versteht ihr? Das ist was völlig anderes. Glaube ohne Werke und ohne eine aktive Nachfolge ist tot. Und auch nützt auch niemandem was. Ein paar Belege, dass das Neue Testament es eindeutig lehrt. Hebräer 3, Vers 6. Christus aber war treu, war als Sohn über Gottes Haus treu. Sein Haus sind wir, wenn wir den Freimut, also die Freiheit in Christus und den Ruhm der Hoffnung festhalten. Da ist ja fast eine Bedingung dabei. Wenn ihr ganz mit mir unter dem Schirm lebt, wenn ihr das tut, dann seid ihr mein Volk. Folie 5 ist zur Ermutigung gemeint, Jakobus 4, Vers 4. Also das Ehebrecher lassen wir weg, ich konnte mir nicht löschen. Ist euch denn nicht bewusst, dass die Freundschaft mit dieser Welt euch zu Feinden Gottes macht? Ich sage es noch einmal, wer ein Freund der Welt ist oder sein will, der wird Gottes Feind sein. Das ist jetzt schon starker Tobak. Ich kann ja sagen, ich referiere hier nur. Aber kannst du dir was Schlimmeres vorstellen, als Gott zum Feind zu haben? Was ist das für eine Beziehung? Ich habe die ganze Zeit über Beziehung geredet, Liebesbeziehung, Beziehung in Freude, Nachfolge. Aber wenn wir als Christen keinen Unterschied machen zur Welt, wenn dein Verhalten, ich sage jetzt ruhig auch mal Freizeitverhalten, kannst du ja löschen innerlich, wenn sich das nicht signifikant unterscheidet von der Welt oder deine Einstellung und du das Gefühl hast oder auch nicht, oder dir sagt jemand, das ist extrem, das ist schon weltlich, du denkst wie die Welt, du wirst Gott zum Feind haben. Das heißt, wir müssen uns aktiv auch heiligen. Ich beziehe mich jetzt immer wieder auf das Wort von der Anna oder diesen Schirm. Wir müssen aktiv in dieser Ganzheitlichkeit Gott nachfolgen. Und das heißt ja Nachfolge. Ich folge dem Gekreuzigten nach. Folie 6 braucht man nicht, ich lese es vor. Denn wer nach dem Fleisch lebt, also so wie jeder andere Mensch halt auch, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Dann werdet ihr leben. Was heißt es mit dem Geist wandeln? Da hätte ich jetzt gern auf den lieben Karl verwiesen. Der hat mir gesagt, vor 4 Wochen, er möchte über das predigen, deswegen habe ich gesagt, gut, dann lasse ich es. Erhol dich gut, Karl. Jetzt weißt du, was auf dich zukommt. Der guckt hier. Okay. Was sagt Jesus? Liebe Leute, das ist doch, ich meine, wenn man jemand auf der Straße fragt, der wird es wahrscheinlich wissen. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt täglich, der ist meiner nicht wert. Und jetzt kommt eben die frohe Botschaft, deswegen können wir jubeln und jauchzen, denn wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, von mir aus auch, indem er die Schuhe schmutzig macht und anderen weitersagt, also bildlich gesprochen, sein Stolz verliert, sein Ansehen, der wird sein Leben finden. Wer nicht alles hinter sich lässt, kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, das echte Leben in Freude zu finden. Jesus sagt übrigens genauso Matthäus 20, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Sagt Jesus. Matthäus 7, 16, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenig sind es, die es finden. Ja, ich muss schon sagen, manchmal betrübt es mich schon, wie war es noch in Reutling vor 2-3 Tagen, zum ersten Mal seit Wochen. Naja, gell? Man kommt sich da schon als Christ, man sieht da Schaufenster, und natürlich alles so recht betrübt, Corona und so weiter, und denkt man schon, wo sind hier die Christen? Kaum irgendein Zeugnis. So eine Gruppe spielt da 20 Mal Playback, irgendwelche Weihnachtslieder, aber versteht ihr, man kommt sich manchmal schon vor, wir sind nicht die Masse, leider. Nicht viele werden ihn finden, sagt Jesus. Und trotzdem sollen wir hingehen und uns anbieten. Genauso auch die Verantwortung, ich meine, es ist eine harte Stelle, aber Jesus lehrt es halt einfach. Die törichten Jungfrauen, es wird Leute geben, die werden ihr Öl nicht, ihre Lampe nicht mit Öl gefüllt haben. Und da ist kein Pastor schuld, keine Gemeinde, auch nicht deine Kindheit oder deine Umstände. Da bist du verantwortlich, dass du dein Öl, die Lampe mit Öl so hältst, dass sie brennt. Jesus sagt übrigens auch, und dann lassen wir es, jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird er abschneiden. Das macht im Übrigen er. Er heiligt uns und der Heilige Geist redet zu uns und sagt schon auch, muss das jetzt wirklich sein über Jahre hinweg? Ich weiß bei mir Dinge und sie werden sehr zäh besser, sehr zäh. Aber es wird die Kirsten, wenn sie mit mir Auto fährt und einer macht etwas, was sie will, dann wird es schon ein bisschen laut manchmal. Ja, aber gut, aber ich bemühe mich, ich will ja heilig werden, ich weiß, gut ist es nicht. Ja. Wo haben wir praktische Beispiele dafür? Ich meine, das ist jetzt alles ein bisschen theoretisch, Jesus hat gesagt, hier und so, haben Weissagungen, haben eine Einführung bekommen, aber es ist auch extremst praktisch. Das habe ich aus einem Buch über Heiligkeit eines Amerikaners, Ryle. Ich habe nicht groß recherchiert, aber hat in Amazon von 1998 Pluspunkte. Ich habe es 3/4 gelesen und eine Sache ist mir extremst aufgefallen. Also das hat mich überzeugt. Wir sind ja hier im christlichen Kontext, ihr wisst, wovon ich rede. Muss man sich klar machen. Mose hat auf Gottes Geheiß Israel aus der Gefangenschaft geführt. Wir wissen, dass das ein Bild für unsere Errettung ist. Wir sind aus Satans Reich durch das Meer, Taufe, in ein neues Land gekommen, sind Heilige. Aber es sind Zehntausende in der Wüste gestorben, die Mose gerettet hat. Und da steht im Hebräer, könnt ihr es nachlesen, weil sie nicht gehorsam waren. Es gibt es halt auch. Lest mal das Alte Testament durch, Mose und so weiter. Brauchen Sie nicht über sie erheben, werden wahrscheinlich auch nicht anders gehandelt, vielleicht. Aber viele haben das neue Land nicht erreicht. Es ist so. Es ist eine Warnung an uns, sich aktiv dieser Heiligung hinzugeben. Noch praktisch, ich habe es von Noah, einem guten Mann, erwähnt. Ich meine, das ist doch auch Heiligung. Ein Schiff zu bauen und sich auslachen zu lassen. Und immer wieder gekränkt zu werden und so weiter. Oder jahrzehntelang Jesus nachzufolgen. Oder von anderen weiter zu sagen und nicht ernst genommen zu werden. Und diese Schuhe sich dreckig zu machen und doch. Naja, das tut unserer Seele sicher nicht so gut. Und trotzdem, das ist Heiligung. Das gehört auch zur Waffenrüstung Gottes. Abraham haben wir erwähnt, er hat die Erheißung erlangt, weil er losgezogen ist. Und David hat diese Beziehung zu Gott beständig gehalten. Obwohl er natürlich auch Dinge gedreht hat, ist ja klar, das wissen wir alle. Aber eben eine heilige Beziehung zu diesem heiligen Gott hat er gehalten. Und am Schluss hat Gott gesagt, das ist mein Mann, ein Mann nach meinem Herzen. Neues Testament, ganz praktisch, ich meine, guckt euch den Paulus an. Gesteinigt, gefoltert, Schiffbruch erlitten, verfolgt, ja, auch noch das, gell? Ihr könnt euch, versteht ihr, was diese Leute mitgemacht haben? Übrigens, die ganze Kirchengeschichte hindurch gab es immer wieder Verfolgung. Und trotzdem hat er daran festgehalten. Das ist Heiligung. Und er sagt, ich schlage meinen Leib und ich züchtige ihn, damit ich die Errettung erlange. Obwohl er wusste, dass er heilig ist und hat sogar dazu geschrieben, für uns. Er hat schon gewusst, wenn ich diesem Jesus nachfolge als Heiliger, dann muss ich ihm auch nachfolgen. Ein kleiner Exkurs. Ich finde schon, es gibt Vorbilder, von denen kann man lernen. Man kann sagen, naja, alles ein bisschen überzogen und der junge Mann da vorne, der alt wird, der erzählt jetzt halt ein. Aber das sind wirklich gelebte Leben. Zwei habe ich mal rausgesucht, wirkliche Vorbilder. Im Übrigen, gell, wäre unsere Welt eine andere, wenn es nicht sehr viele tausende christliche Vorbilder gegeben hätte. Man nennt sie halt Heilige. Zum Beispiel Nikolaus. In einer harten spätantiken Zeit einfach seinen Besitz herzuschenken. Das hat die Leute so umgeblasen. Versteht ihr? Das hat die revolutioniert, den Nahen Osten. Und das, von diesen Leuten spricht man heute noch. St. Martin, man war jetzt erst vor kurzem, man denkt an die Gans, oder halt an seinen Mantel. Aber versteht ihr? Ein römischer Soldat, der einfach mit einem abstoßenden Bettler seinen Mantel teuer und Nachtschutz einfach so teilt. Das war für diese antike Welt undenkbar. Und das war ein Nachfolger Jesu. Auf ihn haben sie sich berufen. Mein Lieblingsvorbild, der heilige sogenannte Franziskus. Franz von Assisi. Ein lustiger Kollege, kleiner Italiener, so weiter, Norditaliener, gut unterwegs. Es gibt viele Bilder von ihm. Es gibt kaum im Mittelalter einen, der dermaßen gut erforscht ist und so viele Querdokumente haben. Um 1200 gelebt, kein sehr langes Leben, weil er sich vielleicht übertrieben, asketisch gezüchtigt hat. Aber selber Schriften verfasst, die dich umhauen. Folgende Begebenheit kennt ihr vielleicht von ihm. Er hat sogar Dokumente von seinem Vater. Ich meine, das sind Leute, die haben gelebt. Er war extremst reich, Norditalien, Mailand, der Vater Tuchhändler, Textilfabrikant, richtig reich. Das waren wahrscheinlich die wohlhabendsten Städte in ganz Europa, norditalienische Städte. Und er, Franziskus, ist von Christus angerührt worden. Der Vater, und wollte das wirklich sein Gut auch mit anderen teilen. Der Vater hat ihn dann enterbt, er ist dann vom Papst gekommen und so weiter. Kennt ihr das? Nackt folge ich einem nackten Christus, hat dann seinen ganzen Stoff und so weiter, teure Kleidung, Brokat und was er hatte, hat auf den Boden geschmissen und ist nackt vom Marktplatz gerannt. Okay, also Unterhösle wird gehabt haben. Also, aber seine Aussage, nackt folge ich einem nackten Christus, und war dann aber so überzeugend in seiner Nachfolge, dass ihm Leute hinterhergelaufen sind. Auch ist bekannt, dass er immer wieder Leprakranke, Pestaussätzige, weil er an die Kraft Jesu in sich geglaubt hat, umarmt hat und ihnen Pflege gegeben hat. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte, aber es gibt. Das Interessante ist doch, über ihn gibt es Dokumente aus England sogar. Vielleicht die glaubwürdigste Biografie. Und dann eine halbe Generation nachdem er gestorben ist, hat ein Mönch das aufgeschrieben, aber die Englische ist wahrscheinlich noch älter. Also alles extremst glaubwürdig. Leprakranke umarmt und mit ihnen gelebt, ihnen geholfen. Und das Erstaunliche, daran sieht man eben, Glaube ist nichts Intellektuelles, sondern was Aktives. Und da gibt es eben auch Berichte. Er hat sich auf den Weg gemacht, dieser kleine Bettelmönch, in seinem grauen Habit mit einem Bruder und ist zum Sultan nach Kairo, um den einen der Kreuzzüge zu stoppen. Und der Sultan hat ihn empfangen. Muss man sich mal geben. Eine Riesenmacht Nordafrika, muslimische Kämpfer, natürlich die Kreuzzüge schlecht von uns ausgehend, von Europa. Und dieser Mann überlegt, was das heißt, sich einzuschiffen übers Mittelmeer und dann zum Sultan vorgelassen zu werden und ihm Christus zu predigen und zu bitten, dass er die Kämpfe nicht weiterführt. Und der Sultan, da gibt es auch Quellen, hat ihn sogar angehört. Was für ein Mann, was für ein Glaube, was für eine Kraft. Was für eine Ganzheitlichkeit in der Nachfolge, eben nicht nur da hocken. Ja, und dann auch lustiger war auch Charismatiker, das gefällt mir dann fast am besten, wenn er sich vom Heiligen Geist hat führen lassen wollen und nicht wusste, wo er hingeht zum Predigen. Er hat immer eine ganze Gefolgschaft um sich rum gehabt. Dann hat er einen Mönch genommen, seinen Lieblingsmönch, und dann haben sie sich im Kreis rumgedreht und wo der hingefallen ist. Und, der Heilige Geist. War so. Naja, ich finde es lustig. Und das, ja, so hat er sich führen lassen. Ja, oder ein anderen, ein großes Vorbild, in dem Protestantismus ist ja Heiligkeit oder Heiligsprechung nicht gegeben, aber ich finde doch ein vorbildlich, wenn man will, heiliger Mann. Dietrich Bonhoeffer kennen wahrscheinlich auch die meisten. Im KZ, ein Monat vor Kriegsende, erhängt, und zwar bewusst qualvoll. Man hat, so war es zumindest vorgegeben, übrigens Handschriften, zumindest persönlich, wenige Urteile, aber persönlich von Hitler unterschrieben und in Auftrag gegeben, dieser Mann soll getötet werden, weil er Christus bezeugt hat. Ein Monat vor Kriegsende, tragisch. Und er hat halt, über Bonhoeffer kann man viel sagen, aber eins, ein schönes Lied, das jeder kennt, ich würde es gern vorlesen. Und sowas kannst du nur schreiben, wenn du Leid mitgemacht hast, wenn du nachgefolgt bist, auch in schweren Zeiten. Es kennt jeder, man singt es gern an Silvester. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag, das kennt er, das kennen wir, aber dann geht es eben weiter. Und reichst du uns den schweren Kelch in der Nachfolge, in der Heiligung, in der Verfolgung, und reichst uns den schweren Kelch, den bitteren des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Das ist was anderes, als ich glaube halt an Jesus. Ohne Zittern, Leid gehört auch dazu. Und ich komme zum Ende. Das schließt dann ein bisschen den Kreis, was Glaube und Heiligung zu tun hat. Ja, ich habe sie heute Morgen nochmal schön gefunden. Hier. Darin frohlockt ihr, die ihr eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbar erfunden wird als das vergängliche Gold, das durch Feuer erprobt wird und die Herrlichkeit und so weiter. Das heißt, wenn wir Jesus nachfolgen, wird unser Glaube in der Heiligung, in der geheiligten Nachfolge auch erprobt werden. Und Bonhoeffer hat es natürlich extremst erfahren, aber jeder, der Jesus nachfolgt, wird verfolgt werden, und wer ein Freund dieser Welt ist, wird Gott nicht sehen. Was können wir da praktisch machen? Der Daniel hat darauf hingewiesen. Daniel, wenn du bitte Folie 5 zeigst. Entschuldigung, Folie 8. Ich konnte es nicht gescheit lesen, Folie 8. Philipper 3, 12. Das ist eben auch Nachfolge und sich heiligen. Die Erkenntnis nicht, ja, ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen. Aber ich arbeite auf den Tag hin, indem ich das alles mein eigen nenne, weil auch Christus mich schon eigen nennt. Das ist eine freie Übersetzung, ich lese es mal vor, die kennt ihr vielleicht besser. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen möchte. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Das ist dann Vers 13. Aber eins sage ich, ich vergesse, was hinter mich ist und mir ist, und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Nachfolge und Heiligung kann auch heißen, Dinge zu vergessen. Daniel hat es gesagt, extrem wichtig. Und sich nach dem ausstrecken, was da vorne ist. Und sich eben nicht auf seinem Stand des Heiligseins ausruhen. Die Offenbarung sagt dann immer noch, wenn ihr das mal lest, in den letzten Tagen, immer wieder der Ruf, komm heraus aus der Welt. Ihr seid ein anderes Geschlecht. Das kann jeder für sich übersetzen, was das heißt. Komm heraus aus dem, was dich von Jesus und seiner Nachfolge abhält. Und so werden wir ein freies, fröhliches Leben führen. Und zum Abschluss, ich fände es schon beeindruckend, ich habe nicht mal die Stelle gefunden, weil es, denke ich, gängiges Wissen ist. Wir, die wir bei Jesus sein werden, mit allen anderen Geheiligten aller Generationen, die Zeit wird kommen. Und da steht, sie, die gewaschen wurden im Blut des Lammes, und sie folgten dem Lamm, wohin es auch geht. Da gehört schon auch ein Training dazu, denke ich, oder? Ich glaube an Jesus, zack, wird in den Himmel gebeamt und jetzt folge ich ihm, wohin es auch geht. Nee, ich glaube das nicht. Ich glaube, die Leute, von denen das gesagt wird, die haben das trainiert in ihrem Leben. Mit allen Schwächen, allen Versagen, auch aller Notwendigkeit der Vergebung. Aber das sind die Geheiligten in Christus, die eines Tages bei ihm werden. Sie werden dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Und das kannst du hier auf Erden schon üben. Und das heißt dann ein geheiligtes Leben führen. Und nochmal, aber ich soll es fast nicht sagen, ich referiere nur. Ich sage nicht, dass ich es im Ansatz könnte oder begriffen hätte. Heiligung. Zwei Punkte. Wir sind geheiligt durch ihn. Wir sind in einen neuen Stand versetzt worden. Wir haben diese Beziehung zu einem heiligen Gott. Aber daraus ergibt sich ganz zwingend, jetzt musst du so leben, wie du auch bist, den Heiligen Geist, wenn es geht, nicht betrüben. Wenn er zu dir redet, dann gehorchen. Und aktiv dem Lamm nachfolgen. Das gehört zur Heiligung eben auch dazu. Und damit würde ich enden. Jo. Und das ist dann das neue Leben im Neuen Testament. Ein Leben in Freiheit und in Frieden. Amen.
Vielen Dank, lieber Frank. Wow, facettenreich. intensiv.